Ja. Soll ich einfach vor mich hin reden, ein bisschen babbeln, damit Sie da einen Tontest haben? Ist wunderbar? Okay. Das kommt dann aber auch ins Internet, oder? Ja, wären Sie soweit mit der Kamera, dann würde ich auch anfangen.
Jetzt vielleicht nochmal was sagen?
Ja, wunderbar. Das ist gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen guten Morgen und begrüße Sie zu unserer zweiten Vorlesung von der Numerik von Differentialgleichungen. Wir haben gesehen, wir haben Beispiele gesehen, dass Differentialgleichungen die Sprache sind, mit der man die Naturgesetze beschreibt, in der Physik, in der Chemie, in der Biologie, in der Finanzmathematik. Überall geht es darum, ja, Größen zu quantisieren, Größen exakt zu messen und dann die Veränderung dieser Größen über die Zeit zu beschreiben. Und die Veränderung einer Größe über die Zeit führt typischerweise auf eine Ableitung. Diese Ableitung fängt dann mit anderen Größen zusammen, sodass sich dann ganz natürliche Art und Weise Differentialgleichungen ergeben. Jetzt ist die Differentialgleichung aber noch nicht alles. Denken Sie an dieses einfachste Beispiel der stetigen Verzinsung von Ihrem Kontostand. Wenn Sie wissen, Sie bekommen auf Ihr Konto 2% Zinsen im Jahr, dann wissen Sie deswegen trotzdem noch nicht, wie viel Geld Sie morgen haben, sondern wie viel Geld Sie haben werden, hängt nicht nur davon ab, wie sich Ihr Geld verändert, wie viele Bakterien wir in einer Petrischale haben, was für eine Populationsanzahl wir in irgendeiner biologischen Kultur haben, wie viele chemische Moleküle wir haben, hängt nicht nur davon ab, dass wir beschreiben können, wie sich diese Anzahl ändert, sondern wir brauchen auch eine Art Startwert, wie die Anzahl denn am Anfang war. Und deswegen tauchen Differentialgleichungen, vor allem gewöhnliche Differentialgleichungen, typischerweise in Form von sogenannten Anfangswertproblemen auf. Das möchte ich Ihnen kurz zusammenfassen. Also bei den Anfangswertproblemen bleiben wir bei dem Beispiel der stetigen Verzinsung zuerst. Bei der stetigen Verzinsung war es so, dass wir als Differentialgleichung y-Punkt gleich r mal y erhalten haben. Genau dieselbe Differentialgleichung hatten wir in der Populationsdynamik. Wann immer wir so einen Wachstumsprozess, einen Zerfallprozess haben, bei der die Änderung proportional ist zu der Anzahl der Teilchen, Individuen, Geldmenge, die schon da ist, kommen wir auf diese Art von Differentialgleichung. Und wir hatten gesehen, dass die allgemeine Lösung davon ist noch nicht eindeutig bestimmt. Die Lösung dieser Differentialgleichung wäre y von t gleich c mal e hoch rt mit einem c, mit einer Konstante c. Das heißt, wenn Sie wissen möchten, wenn Sie wirklich konkret vorhersagen möchten, wie viel wird da sein zu einem späteren Zeitpunkt, müssen Sie nicht nur die Wachstumsrate R kennen, sondern Sie müssten auch dieses C kennen. Und eine kanonische Möglichkeit oder eine kanonische Information, die Ihnen dieses C geben würde, wäre, wenn Sie den Anfangszustand der Population, das Anfangskontoguthaben kennen würden. Und Sie sehen sofort, dass Y von 0 wäre gerade C mal E hoch 0, also wäre gerade das C. An dieser Stelle wäre das C wirklich gleich dem Y. Das heißt, die Lösung wird eindeutig festgelegt. Bei der stetigen Verzinsung durch das Anfangsguthaben y von 0. Und analoges würden wir intuitiv auch bei allen anderen Modellen, allen anderen Anwendungen erwarten. Wenn Sie an die Populationsdynamik denken, das ist dann letztlich dasselbe wie so eine stetige Verzinsung. Auch da würden Sie annehmen bei der Populationsdynamik, dass die Lösung erst dann eindeutig bestimmt ist oder dass Sie dadurch die Lösung eindeutig bestimmen können, wenn Ihnen jemand die Anfangspopulation sagt. Also hier bräuchten wir die Anfangspopulation y von 0, beziehungsweise im Räuber-Beute-Modell würde man annehmen, dass das wahrscheinlich dann eindeutig bestimmt ist, wenn wir von beiden Populationen die Anfangspopulation kennen und dann können die anfangen, sich gegenseitig zu fressen und sich zu vermehren und sie könnten diese ganze Evolution weiter beschreiben. Bei der chemischen Reaktion würden wir entsprechend annehmen, dass wir wahrscheinlich die Anfangskonzentrationen kennen müssen. A von 0, B von 0. Auch da würden wir, ja, jetzt aus der physikalisch-chemischen Anschauung heraus Sinn machen, wenn wir annehmen, wir kennen den chemischen Prozess, der da passiert, wir wissen, was wir an Chemikalien am Anfang in den Reaktor reingegeben haben und vernachlässigen alle anderen Effekte wie Wärmeausbreitung oder dass der Reaktor irgendwie beschädigt wird, würden wir annehmen, wir müssten in der Lage sein, vorherzusagen, was in diesem Reaktor passiert und wie diese chemische Reaktion ablaufen wird. Und das Gleiche oder was Ähnliches würden wir erwarten in der Physik, also bei den Newtonschen Gesetzen. Da würden wir erwarten, auch hier wird die Lösung sicherlich erst dann eindeutig werden, wenn Sie beschreiben wollen, wie sich der Mond um die Erde dreht, dann können Sie das sicherlich, also brauchen Sie die Gravitationsgesetze, die Ihnen sagen, wie sich der Bewegungszustand des Monds durch die Anziehung durch die Erde ändert. Aber das alleine wird nicht reichen. Sie werden auch einen Anfangszustand brauchen, wo ist denn der Mond heute und wo ist denn die Erde heute? Also bei den Newtonschen Gesetzen brauchen wir die anfängliche Position. Sicherlich x1, 0, x2, 0, x3, 0. Aber das wird nicht reichen, wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen sich so ein Stück Kreide, auch das wird durch die Gravitation von der Erde angezogen. Das heißt, das können wir beschreiben mit den Gravitationsgesetzen. Angenommen, Sie kennen die Gravitationsgesetze, dann können Sie dann vorhersagen, wie das Stück Kreide sich verhalten wird, wenn ich es hier loslasse, dass es nämlich runterfällt. Aber reicht Ihnen da wirklich die Anfangsposition, dass Sie wissen, ich habe viel Kreide dabei heute, die Anfangsposition, dass Sie wissen, dass ich das Kreidestück an dieser Stelle losgelassen habe? Nee, die reicht Ihnen nicht, weil ich könnte das Kreidestück ja auch von dieser Position aus, aber mit der Anfangsgeschwindigkeit hochwerfen. Und dann wäre die Bewegung eine ganz andere. Das heißt, was Sie bräuchten, um mechanisch in der Mechanik eindeutig die Lösung festzulegen, wäre nicht nur der Anfangszustand des Teilchens, sondern wenn Sie sich überlegen, was müsste ich Ihnen sagen, damit Sie vorhersagen können, wann das Stück Kreide zu Boden fällt. Und Sie brauchen das Gravitationsgesetz, Sie müssen wissen, in welcher Höhe ich losgelassen habe. Und Sie würden sagen, Sie müssen auch wissen, ja, mit welcher Anfangsgeschwindigkeit ich das Stück Kreide losgelassen habe. Das heißt, hier käme auch noch die Anfangswerte der Geschwindigkeiten mit rein. V1 von 0, V2 von 0, V3 von 0. Und das letzte Beispiel haben wir nicht mehr ausführlich ausgeführt bei den elektrischen Schaltkreisen. Auch da kann man sich überlegen, durch was dann dieser elektrische Schaltkreis, so ein sogenannter Schwingkreis, durch was da das Verhalten eindeutig bestimmt ist, aber auch da ist zumindest anschaulich klar, also irgendwo werden da wahrscheinlich anfängliche Strom- und Spannungswerte, die werden mit reinspielen, wenn Sie das Ding angeregt haben, Sie haben irgendwo einen anfänglichen Strom draufgegeben, anfängliche Spannung draufgegeben, wissen ansonsten, was an äußeren Quellen einwirkt, wissen, was die physikalischen Gesetze der Elektronik sind, auch dann würden Sie erwarten, dass dadurch alles festgelegt sein muss und man zumindest prinzipiell in der Lage sein muss, zu berechnen, wie sich dieser elektrische Schaltkreis dann verhalten wird. Also anfängliche Strom- und Spannungswerte. Und um dieses Thema wird es deswegen in den ersten zwei Dritteln im größten Teil dieser Vorlesung gehen. Wir werden gewöhnliche Differentialgleichungen lösen. Und zwar werden diese gewöhnlichen Differentialgleichungen immer in der Form von Anfangswertproblemen vorliegen. Das heißt, wir werden annehmen, dass wir irgendein System beschreiben können durch eine gewöhnliche Differentialgleichung, dass wir den Anfangszustand dieses Systems kennen und dann dieses System und dann probieren vorherzusagen, wie sich dieses System mit der Zeit entwickeln wird. Dahinter steckt, lassen Sie mich das auch an der Stelle erwähnen, das Ganze hat eine Verbindung zu einem ganz berühmten philosophischen Konzept, nämlich zu dem sogenannten Laplace'schen Dämon. Nachdem Newton seine Mechanik aufgestellt hat, hat das tatsächlich in der Philosophie auch für einiges an Aufruhr gesorgt. Laplace, wissen Sie, war nicht nur Mathematiker, sondern auch Philosoph. Und Laplace hat den sogenannten Laplace'schen Dämon postuliert und hat sich gefragt, was wäre, wenn es ein Wesen mit übernatürlichen Kräften geben würden, das in der Lage ist, dass die Newtonsche Mechanik kennt, also dass die mechanischen Gesetze kennt, alle Naturgesetze kennt und in der Lage wäre, die Welt, so wie sie jetzt ist, zu sehen. Also sprich, die Position aller Teilchen zu sehen, die Anfangsgeschwindigkeiten, die jetzige Geschwindigkeit aller Teilchen zu sehen. Dann wäre dieses übernatürliche Wesen ja in der Lage, die Welt vorherzusagen. Und nicht nur die Zukunft, sondern sogar auch die Vergangenheit, wenn sie diese Gleichung in beide Richtungen lösen könnten. Aber insbesondere wäre dieses Wesen in der Lage, die Zukunft vorherzusagen. Und das hätte natürlich die ganz krasse Auswirkung, dass wir alle keinen freien Willen haben. Denn wenn es ein Wesen geben könnte, was vorhersagen kann, was wir morgen tun, einfach indem es die mechanischen Gesetze aller unserer Moleküle im Körper löst, dann würde das bedeuten, dass das alles schon vorhergesagt ist. Und wenn Sie so wollen, ist das, was die Wissenschaft die letzten 20, 30 Jahre, 40 Jahre, seit die Computer immer stärker werden, macht, ist genau das. Wir probieren Laplace'schen Dämon zu spielen, natürlich nicht mit der kompletten Welt und natürlich nicht, um den Menschen die Willensfreiheit zu nehmen, sondern wir probieren in Experimenten herauszufinden, welche Naturgesetze haben einen Einfluss auf diese Experimente, auf das, was uns interessiert, wie ist der Anfangszustand, und probieren dann damit vorherzusagen, was macht die Welt in diesem Experiment. Denken Sie an Wettervorhersagen, da interessiert Sie wirklich die Vorhersage. Denken Sie an Crashtests mit Autos, die Sie im Computer durchführen wollen, um die Autos später zu optimieren. In ganz, ganz vielen Bereichen der Wissenschaft beruhen jetzt ganz, ganz grundlegend darauf, dass wir in der Lage sind, die Welt im Computer zu simulieren. Und typischerweise heißt Welt im Computer zu simulieren, Anfangszustand der Welt kennen, alle Parameter kennen, die die Welt beschreiben, alle Gleichungen kennen, die die Welt beschreiben, und dann numerisch durch die Lösung von Differentialgleichungen vorherzuberechnen, was mit der Welt passieren wird. Ja, nun können wir Differentialgleichungen natürlich nicht erst seitdem lösen, seitdem es Computer gibt. Das geht jetzt nur viel besser als früher. Aber es gibt auch bei Differentialgleichungen, Sie kennen das von Integralen, auch bei Differentialgleichungen gibt es elementare Lösungsmethoden. Und ich möchte es zumindest ganz kurz gestreift haben, das Thema. Gerade weil es für uns auch praktisch ist, oft mal bei einfacher Beispiele bei Differentialgleichungen wirklich elementar zu lösen, das Ganze mit der numerischen Lösung zu vergleichen, um damit festzustellen, wie gut sind unsere numerischen Lösungen. Nun, und die einfachste elementare Lösungsmethode für eine Differentialgleichung, das ist ganz ähnlich, wie wenn Sie an das Integrieren denken, die einfachste Möglichkeit, das Integral über eine Funktion auszurechnen, ist, wenn Sie die Stammfunktion schon kennen oder raten können. Das heißt, wenn Sie die Stammfunktion raten können, können Sie immer durch das Ableiten, das ist leichter als das Integrieren. Das heißt, Sie können, wenn Sie einen Kandidaten haben, immer durch Ableiten feststellen, ist es wirklich die Stammfunktion. Dasselbe können Sie bei der Differentialgleichung machen. Wenn Sie die Lösung richtig raten oder schon wissen, können Sie leicht nachprüfen, ob das tatsächlich so geht. Und wir hatten bei den Beispielen, wo zum Beispiel die epsilon Strich gleich y sein soll, eine Funktion, deren Ableitung sie selber ist, das kennen wir, wäre die Exponentialfunktion. Eine Funktion, wo die zweite Ableitung gleich minus die Funktion ist, das kennen wir, ist was mit Sinus und Cosinus. Das heißt, für viele Fälle können wir vielleicht wirklich etwas raten oder wissen. Dann gibt es eine sehr nützliche Technik, die in einer sehr großen Klasse von Differentialgleichungen uns weiterhilft. Das ist die sogenannte Separation der Veränderlichen, die Separation der Variablen. Und damit kommen wir weiter, wenn unsere Differentialgleichung eine bestimmte Form hat, und zwar die Form so aussieht, dass y' von x gleich irgendeine rechte Seite ist und auf dieser rechten Seite das x und das y in dem Sinne getrennt voneinander vorkommen, dass da nämlich ein Produkt steht von irgendeinem Ausdruck, der nur von x abhängt, also irgendeine Funktion von x, und dann ein Ausdruck, der nur von y abhängt, wobei das y ja wiederum von x abhängt. Und wenn Sie eine Differentialgleichung in der Form haben, also rechts steht ein Produkt aus x, irgendeiner Funktion von x und einer Funktion von y, dann können Sie das Ganze auf folgende Art und Weise formal lösen. Wenn wir uns das, also der erste Schritt ist noch einfach nur eine andere Umschreibung, da ist mathematisch noch kein Fehler passiert, aber auch noch nichts Richtiges passiert. Ich könnte mein für y' von x schreibt man ja auch gerne dy geteilt durch dx, weil das Ganze als ein Grenzwert von solchen Brüchen, Änderungen y, Änderungen x, zustande gekommen ist. Das wäre dann also g von x mal h von y, lassen wir da das Argument immer weg. Und jetzt tue ich so, als wäre das hier auf der linken Seite tatsächlich ein Bruch. Wenn ich das mache und ich für einen Moment all meine mathematische Grundbildung vergesse und so tue, als wäre das wirklich ein Bruch, was da steht, weil man schreibt ihn ja als einen Bruch, dann könnte ich das dx auf die andere Seite multiplizieren, das h von y auf die andere Seite multiplizieren. Ob da was gleich 0 ist, kann mir egal sein, weil ich mache ja sowieso alles falsch, indem ich dieses Ding da links als Bruch behandle. Also hätten wir, und wir würden rausbekommen, ich schreibe das mal mit einem daraus folgt Pfeil und kriege hier gleich ganz viel an der Seite rot an. Dann wäre das Ganze, wenn wir das sortieren, würde hier also stehen 1 durch h von y dy gleich dx dx. Ja, jetzt machen diese Ausdrücke hier links und rechts keinen Sinn, weil dy alleine macht keinen Sinn. Nur geteilt durch dx ist es die Schreibweise für die Ableitung. Also setzen wir Integrale davor, dann haben wir was mit einem Integral dy, das ist wieder was, was Sinn machen würde. Also schreiben wir das als 1 durch h y dy gleich Integral g von x dx. Das können wir beides ausrechnen. Nehmen links eine Stammfunktion von 1 durch h von y. Dann kriegen wir also irgendeine Funktion von y raus. Rechts eine Stammfunktion von g von x, gibt also irgendeine Funktion von x. Ja, und dann könnte man sich überlegen, dass das, was da rauskommt, ob das tatsächlich die Differentialgleichung löst. Und diese Art und Weise funktioniert tatsächlich. Man kann sich rigoros überlegen, dass sie tatsächlich unter welchen Bedingungen Differentialgleichungen dieser Form eine Lösung haben, die das hier unten erfüllt. Diese Überlegung hat nichts mit diesem Mittelschritt hier zu tun. Also lassen Sie mich das ganz deutlich machen. Dieser Schritt hier ist völlig falsch. Denn das, was hier links steht, ist kein Bruch. Es gibt dy und dx, gibt es nicht alleine. Dy nach geteilt durch dx ist einfach insgesamt eine Schreibweise für die Ableitung. Wenn ich das auseinanderziehe, ist das wie wenn Sie irgendwie im Limes sagen würden, das LIM vom Limes, das ist irgendwie, das interpretieren Sie jetzt als L mal I mal M und fangen an durch L zu teilen und haben dann kein Limes, kein Lim n gegen unendlich mehr, sondern nur noch ein Im n gegen unendlich. Das heißt, wenn Sie anfangen, an diesem Ausdruck etwas zu verändern, verlassen Sie komplett den mathematischen Boden. Was hier steht, ist mathematisch überhaupt gar nicht definiert. Und dementsprechend ist natürlich auch dieser Schritt hier völlig falsch und hat überhaupt nichts mit mathematischer Logik zu tun. Tatsächlich können Sie diesen zweiten Schritt hier, den können Sie rigoros machen. In der Differentialgeometrie führt man sogenannte Differentialformen ein, schreibt die dann als dy und dx und mit der richtigen Technik und den richtigen Definitionen dahinter können Sie tatsächlich sagen, dass, also macht dieser Ausdruck tatsächlich einen Sinn im Sinne der Differentialgeometrie und dieser Schritt vom zweiten auf den dritten Punkt ist dann tatsächlich ein differentialgeometrischer Satz und eine korrekte mathematische Umformung, aber auch in der Differentialgeometrie gibt es dieses Teilen durch die Differentialform nicht. Also das hier vorne, das bleibt einfach. Das ist kein Bruch und das wird auch zu keinem Bruch. Nichtsdestotrotz ist das eine gute Faustregel, um auf Nebenkandidaten zu kommen. Und das Schöne, deswegen reite ich da so drauf rum, das Schöne an den Differentialgleichungen ist es, sie zu lösen, ist unter Umständen sehr schwer. Aber wenn Sie eine Lösung haben, können Sie sehr leicht nachprüfen, ob die stimmt. Das heißt, wenn Sie das hier machen, was mathematisch völlig falsch ist, wenn Sie das in der Klausur hinschreiben, kriegen Sie 0 Punkte und wir schreiben Ihnen böse Beleidigungen daneben. Wenn Sie damit eine Lösung rausbekommen haben, einen Kandidaten für eine Lösung rausbekommen haben, können Sie diesen Kandidaten einsetzen in die Differentialgleichung. Wenn der die Differentialgleichung löst, dann ist es egal, wo er hergekommen ist. Ob Sie Ihren Lösungskandidaten die Lösung geraten haben, gewusst haben, ob Sie das irgendwo als Eingebung überdacht erhalten haben oder ob Sie das durch eine mathematisch falsche Rechnung erhalten haben. Ist alles egal, solange das Ding stimmt, was am Ende rauskommt. Und das ist tatsächlich eine Technik bei der Lösung von Differentialgleichungen. Wenn wir Differentialgleichungen lösen, machen wir mathematisch falsche Dinge unter mathematisch falschen Annahmen. Und das ist insofern nicht schlimm, denn wenn wir etwas raushaben, können wir alle Fehler, die wir gemacht haben, dadurch heilen, dass wir einfach beweisen, das, was wir raushaben, stimmt tatsächlich. Das ist aber ganz wichtig, gerade als Mathematiker, dass Sie sich den Unterschied klar machen. Also wenn Sie hierbei etwas rausbekommen, dann wissen Sie noch gar nichts mathematisch rigoros darüber. Nur weil hier etwas rauskommt, heißt das noch lange nicht, dass es eine Lösung ist, dass es überhaupt eine Lösung gibt oder ob es noch andere Lösungen gibt. Wenn Sie hier was rausbekommen, ist das einfach nur ja, ein guter Kandidat, nehmen Sie es wie eine nächtliche Eingebung für eine Lösung, die Sie vielleicht haben. Machen wir das als Beispiel, Beispiel 1,3, dass sowas tatsächlich funktioniert. Wir hatten die erste nicht-triviale Differentialgleichung, also wo wir die Lösung wahrscheinlich nicht einfach raten können, wäre das Modell 2 aus der Populationsdynamik, wo die Anzahl der Gesamtindividuen begrenzt war. Das war dy nach dt gleich 1 minus y mal y. Und betrachten wir das als Anfangswertproblem und sagen wir haben hier irgendeinen Anfangswert y0 gegeben. Ja, machen diese formale Geschichte hier, das heißt, ich würde schreiben 1 durch 1 minus y dy gleich, hier rechts steht dann sonst nichts mehr, einfach nur dt. Schreibe Integrale davor, rechne das Ganze aus und hoffe, dass das, was rauskommt, am Ende etwas ist, was tatsächlich die Differentialgleichung löst. Und das sind Integrale, die können wir gleich ausrechnen. Also was hier steht zum Beispiel, Das kennen Sie, wenn Sie solche Ausdrücke haben, kriegen Sie die mit Partialbruchzerlegung immer gelöst. Bei der Partialbruchzerlegung, also in dem Fall ist das noch ganz einfach, da können Sie die Partialbruchzerlegung auch durch Raten erhalten. Wenn Sie hier ansetzen, 1 durch 1 minus y plus minus 1 durch y, dann sehen Sie, wie wir die Vorzeichen zu wählen haben, damit das gerade stimmt, und kriegen raus, das wäre gerade, also der Ausdruck hier wäre minus 1 durch y minus 1 plus 1 durch y. Wenn Sie das zusammen auf einen Bruch bringen, dann kommen Sie gerade auf diesen Ausdruck hier. Und das heißt, das, was hier steht, wenn wir das auseinandernehmen im Integral, das können wir ausrechnen. Hiervon kennen wir die Stammfunktion. Und hiervon kennen wir die Stammfunktion. Allerdings ist es an der Stelle wichtig, also Sie wissen, wenn Sie hier 1 durch y zum Beispiel haben, dann wäre die Stammfunktion der Logarithmus von y, allerdings streng genommen der Logarithmus vom Betrag von y. Das heißt, um hier weiterzurechnen, müssten Sie wissen, ist das y positiv oder nicht, beziehungsweise an dieser Stelle hier müssten Sie wissen, ist das y größer als 1 oder nicht. Nun auch hier, aber wir sind auch gar nicht mehr auf dem mathematisch sauberen Boden. Das heißt, an der Stelle wirklich rigoros zu argumentieren, ist das y größer 0, also anschaulich würden wir erwarten bei einer Population, dass das y größer 0 ist und größer 0 bleibt. Und mathematisch sauber argumentieren hätte sowieso keinen Zweck, weil wir haben die mathematisch saubere Welt bei diesem Schritt ja schon verlassen. Das heißt, wir machen weiter auf rein intuitive Art und Weise und überlegen uns, was wird denn wahrscheinlich sein? Und es wird wahrscheinlich sein, wenn mein Anfangswert hier positiv ist, also wenn ich mit einer positiven Anzahl von Individuen starte und die können wachsen bis zu irgendeiner Höchstzahl, dann werden die wahrscheinlich nie negativ werden. Das heißt, es macht Sinn anzunehmen, dass das y größer ist als 0. Es sinnvoll erscheint, y größer als 0. Nun, wie ist es hier vorne? Hier hätten wir dasselbe Problem mit y gleich 1. Nun, auch da würden wir annehmen, ich meine, das Wachstumsmodell sah so aus, dass sich diese Population vermehrt hat bis zu irgendeiner Höchstgrenze. Und wenn wir an große Populationen denken, wo vielleicht diese Anfangszahl hier schon mit mehr als 1 gestartet ist, wenn wir das annehmen, dann würden wir auch nicht annehmen, dass die Population unter 1 wieder fällt, sondern wir würden annehmen, dass das Ganze wahrscheinlich weiter wächst. Das hängt natürlich davon ab, was unsere Höchstzahl der Population ist. Ja, was ist unsere Höchstzahl der Population? Wo würde die Rate gerade 0 werden? Und das wäre, wenn hier 1 minus y gleich 0 ist. Das heißt, was das y macht im Vergleich zu 1, hängt davon ab, starten wir mit etwas, was über der Maximalpopulation liegt. Also die Population y gleich 1 wäre gerade das, wo die Rate 0 ist. Also y gleich 1 ist die Maximalpopulation, wo nichts mehr wächst. Y größer 1 würde bedeuten, ja, die Population nimmt ab. Y kleiner 1 wird bedeuten, die Population fällt. Das heißt, ob dieser Ausdruck hier größer ist als 0 oder kleiner ist als 0, wird tatsächlich davon abhängen, starten wir mit einer Anfangspopulation, die schon zu groß ist oder die noch nicht ihre Maximalgröße erreicht hat. Nehmen wir an, wir starten mit etwas, was schon zu groß ist, dann würden wir annehmen, anschaulich, dass wir mit etwas über 1 beginnen und dass dann die Population abnimmt bis so auf ungefähr und sich der 1 anschmiegt. Dann wäre also auch dieser Ausdruck hier zumindest größer als 1 für alle t, da y von 0 größer ist als 1. Und mit solchen heuristischen Überlegungen wird man jetzt diese formale Rechnung, man nennt diese heuristischen, falschen, letztlich falschen mathematischen Argumente, man nennt das auch formale Argumente, weil man vergisst, was die Dinge eigentlich sind und zum Beispiel diese Schreibweise, die man wie ein Bruch schreibt, auch wie ein Bruch formal behandelt, obwohl es gar kein Bruch ist. Ja, wenn wir diese heuristische Überlegung also weiter fortführen, dann wäre das, was da steht, also gleich das erste Integral minus 1 durch y minus 1 wäre dann also die Stammfunktion minus der Logarithmus von y minus 1 plus der Logarithmus von y. Ja, wir sind hier noch auf der linken Seite und da wir eine Stammfunktion suchen, könnte da durchaus noch irgendeine Konstante dazu kommen. Also das wäre die Stammfunktion von diesem Ausdruck hier auf der linken Seite. Und das mit den Logarithmen können wir noch zusammenfassen, wäre also der Logarithmus von y geteilt durch y minus 1 plus irgendeine Konstante. Und auf der anderen Seite, das kriegen wir hier noch mit rein, das Integral über dt heißt der gerade, also wir integrieren die 1-Funktion über dt, das heißt, das, was hier steht, das wäre t plus irgendeine Konstante. Und damit hätten wir also insgesamt aus dieser formalen heuristischen Argumentation raus, dass wir erwarten würden, dass die Lösung erfüllt ln y durch y minus 1 plus Konstante ist gleich t plus Konstante. Die beiden Konstanten können wir dann zusammenpacken zu einer Konstante. Also hätten wir das hier ist gleich t plus eine Konstante. Und damit können wir jetzt weiter rechnen und probieren das Ganze nach y aufzulösen. Und wenn wir das machen, kriegen wir hier also raus, y durch y minus 1 wäre gleich e hoch t mal, also e hoch t plus Konstante gibt e hoch t mal e hoch Konstante und e hoch Konstante wäre dann eben wieder eine neue Konstante, nur mit dem Unterschied, dass dieses e hoch Konstante immer was Positives ist. Also wir würden so etwas rausbekommen mit einem c größer als 0. Ja, das können wir jetzt natürlich leicht nach y auflösen, bringen das y minus 1 auf die andere Seite, sortieren das Ganze nach y und dann kommt raus, dass y gleich ist c mal e hoch t geteilt durch c mal e hoch t minus 1. Nun, und bis zu dieser Stelle kann das alles mathematisch völlig wertlos. Bis zu dieser Stelle ist das genauso, wie wenn Sie probieren würden, die Lösung zu träumen. Aber jetzt, wo wir hier etwas haben als Lösung. Wir haben hier eine Funktion y von t, die durch irgendwelche kruden Argumente rausgekommen ist. Und das ist alles überhaupt nicht rigoros und überhaupt nicht bewiesen und überhaupt nicht mathematisch. Aber jetzt können wir das alles heilen, indem wir diese Funktion, die hier rauskommt, einsetzen in die Differentialgleichung da oben. Und wenn Sie das machen, wenn Sie diesen Ausdruck hier ableiten, also die Probe machen würden, dann hätten wir also dy nach dt. Rechnen das Ganze aus. Also wir hätten im Nenner den Nenner zum Quadrat, c mal e hoch t minus 1 zum Quadrat und dann mit entsprechend Quotientenregel hätten wir Nenner mal Ableitung Zähler, wäre also c mal e hoch t minus 1, Ableitung des Zählers wäre c mal e hoch t, minus Zähler mal Ableitung Nenner wäre also c mal e hoch t mal c e hoch t. Rechnen das Ganze aus, dann sehen Sie oben im Zähler kürzt sich das c mal e hoch t zum Quadrat, kürzt sich weg, bleibt stehen minus c e hoch t geteilt durch c e hoch t minus 1 zum Quadrat. Und wenn Sie 1 minus y mal y ausrechnen, dann wäre 1 minus y mal y, das wäre ja gerade ja, 1 minus dieser Ausdruck, bedeutet, Sie hätten hier c e hoch t minus 1 minus diesem Ausdruck, gibt also minus 1 durch c e hoch t minus 1 mal y wäre mal c e hoch t geteilt durch c e hoch t minus 1. Und Sie sehen, das stimmt tatsächlich überein. Das heißt, das, was wir hier jetzt geschrieben haben, das ist mathematisch rigoros und das zeigt, dass diese Funktion hier, dieses y, tatsächlich die Gleichung löst. Also hier sind wir mathematisch rigoros. Bei Differentialgleichungen, deswegen reite ich da so drauf rum, hat man diese Unterscheidung in wie komme ich auf die Lösung und wie prüfe ich nach, dass es tatsächlich eine Lösung ist. Da hat man diese Unterscheidung sehr häufig. Sie haben ganz, ganz häufig den Fall, dass es irgendwelche heuristischen Argumente gibt, die Ihnen Lösungskandidaten geben. Die sind aber nicht mathematisch rigoros, das heißt, Sie können sich nie sicher sein, ob dieser Lösungskandidat tatsächlich eine Lösung ist und ob Sie alle Lösungen kriegen. Aber zumindest, dass es eine Lösung ist, können Sie sich immer sehr leicht rigoros beweisen, indem Sie es einfach einsetzen. Das müssen Sie allerdings auch tun. Wenn Sie das nicht tun, wenn Sie nur bis zu dieser Stelle gerechnet haben, und das ist was, da lässt man sich in den ersten Semestern gerne von blöffen. Ich halte gerne ein Seminar, wo wir Bücher über Differentialgleichungen benutzen, die dann irgendwelche angewandten Themen behandeln. Und Sie lesen, gerade im amerikanischen Bereich, wird da oft nicht in den ersten Semestern nicht sehr rigoros rigoros vorgegangen, die machen das erst später rigoros. Aber wenn Sie da zum Beispiel Bücher aus dem amerikanischen Raum lesen, dann sagt Ihnen, dann präsentiert Ihnen dieses Buch ja diese Rechnung hier mit der Variation der Konstanten und das sieht vom Text her so aus, als wäre das jetzt irgendwo eine richtige mathematische Rechnung gewesen. Das heißt, wir haben im Seminar die Leute da stehen, die sagen so, ich habe die Differentialgleichung jetzt gelöst, aber es ist nicht so. Wenn Sie bis hierhin gekommen sind, haben Sie eigentlich mathematisch gar nichts geschafft. Sie hatten eine Art Eingebung, die Ihnen diese Funktion gegeben hat. Mathematisch sauber wird es erst durch die Probe. Ja, und so etwas Ähnliches wäre auch die nächste Methode, die ich Ihnen noch vorstellen möchte. Eine andere elementare Lösungsmethode wäre die sogenannte Variation der Konstanten. Und auch die beruht auf einem ganz ähnlichen Prinzip. Und zwar ist das eine Methode, das kann man verallgemeinern, eine allgemeine Theorie zu betreiben, die funktioniert immer dann, wenn Sie eine solche lineare Differentialgleichung haben. Also Sie sehen, die Gleichung, die hier steht, ist linear in Y, in dem Sinne, dass wenn Sie hier zwei Funktionen, also wenn Y und Z eine Lösung wären, Y von X und Z von X eine Lösung wären, dann wäre auch Y plus Z eine Lösung dieser Differentialgleichung, weil das Ableiten linear ist und das, was hier rechts steht, linear ist. Und Sie sehen sofort, wenn Sie eine Lösung haben und nehmen ein skalares Vielfaches davon, dann fällt das ebenfalls auf der linken und rechten Seite raus. Das heißt, skalare Vielfache von Lösungen werden ebenfalls eine Lösung. Das heißt, was hier stehen würde, wäre ein linearer Ausdruck in Y. Das könnten Sie schreiben, lineare Abbildung angewandt auf Y gleich 0. Also das, was Sie in der linearen Algebra eine homogene lineare Gleichung genannt haben. Nur, dass es jetzt eben nicht endlich dimensional Matrix-Vektorgleichung ist, sondern dieses unendlich dimensionale Objektfunktion drin steckt. Und wenn Sie da jetzt noch etwas Inhomogenes dabei haben, also noch irgendeinen inhomogenen Term Z von X, also R und Z von X seien gegeben, Y von X ist das, was wir suchen. Wenn Sie ein solches Problem haben, dann können Sie aus einer Lösung der homogenen Gleichung eine Lösung der inhomogenen Gleichung machen, wenn Sie ja, die Konstante, die bei der homogenen Gleichung auftaucht, zu einer Funktion ändern. Also schreiben wir es kurz auf, die Lösung der homogenen Gleichung Y' von X gleich R mal Y von X ist Y von X gleich irgendeine Konstante mal C, E hoch Rx. Und jetzt ist es etwas, was in diesem Fall immer funktioniert, was man auch sonst durchaus probieren kann. Eine Möglichkeit, wenn Sie eine einfache Lösung kennen von einer etwas einfacheren Gleichung, wie Sie eine etwas kompliziertere Gleichung lösen können, ist zu sagen, gut, das, was hier eine Konstante war, das setze ich jetzt an als eine Funktion. Man nennt das Ansatz, auch im Englischen hat sich das deutsche Wort Ansatz dafür eingebürgert. Das heißt, was wir probieren mathematisch wäre, zu sagen, was wäre, wenn eine Lösung existieren würde. Wir gucken mal, ob wir nicht eine Lösung finden der Form c e hoch rx, wobei das c jetzt aber keine Konstante mehr ist, sondern eine Funktion von x. Es gibt erstmal keinen Grund, warum so etwas existieren sollte. Es gibt keinen Grund, warum das Ganze klappen sollte. Aber den brauchen wir auch nicht. Denn wenn wir etwas rausbekommen, können wir immer im Nachhinein heilen, dass das tatsächlich die Gleichung löst. Das heißt, wir machen den sogenannten Ansatz. Y von x gleich c von x e hoch rx. Fragen uns also, wenn es eine solche Lösung geben würde, wie müsste dann das c von x aussehen? Und mit diesem Ansatz, mit dieser ja, Form von Lösung, die sie vielleicht haben könnte, gehen wir in die Differentialgleichung rein. Das heißt, wir setzen jetzt diesen Kandidaten mit der noch unbekannten Funktion c von x, setzen wir in die Differentialgleichung ein und bestimmen und probieren herauszufinden, ob uns das nicht sagt, wie das c von x aussehen muss. Also wenn wir das einsetzen in die Differentialgleichung, dann würden wir erhalten, also wenn es eine Funktion gibt, die so aussieht und die Differentialgleichung Stern löst, dann müsste ja, naja, y' wäre dann c' von x e hoch rx plus c von x e hoch rx. Das wäre y' von x. Nun, y' von x soll ja nach Stern ryx plus zx sein. ryx wäre also rc von x e hoch rx. Und dann haben wir hier noch plus z von x. Und hier habe ich einen r vergessen, denn hier habe ich das e hoch rx abgeleitet. Das heißt, auch hier haben wir rc von x e hoch rx stehen. Und Sie sehen hier links, fallen diese beiden Terme hier weg. Und was stehen bleibt, wäre C' von x gleich z von x. Und wir bringen das e hoch rx auf die andere Seite, e hoch minus rx. Nun, wenn wir das z kennen, das e hoch minus rx kennen wir, dann würde das also bedeuten, dass wir das c von x bekommen als Stammfunktion von dieser Funktion, die hier steht. Das muss man unter Umständen numerisch bestimmen, vielleicht können wir es analytisch bestimmen, das hängt davon ab, wie schwer es ist, diese Stammfunktion zu bestimmen. Aber auf jeden Fall kriegen wir auf diese Art und Weise c von x heraus. Und in dieser Argumentation steckt tatsächlich eine Teilweise, die ist teilweise mathematisch rigoros, aber sie ist nicht mathematisch rigoros im Hinblick auf die Lösung der Differentialgleichung. Denn was haben wir hier ganz streng logisch argumentiert? Wir haben ganz streng logisch argumentiert, dass falls es eine Lösung gibt von dieser Gleichung Stern und falls die Lösung in dieser Form hier geschrieben werden kann, also falls es ein c von x gibt, sodass dieser Ausdruck hier die Differentialgleichung löst, falls es das gibt, dann müsste das c von x eine Stammfunktion von dieser Funktion hier sein. Das ist das, was wir damit gezeigt haben. Damit haben wir nicht gezeigt, dass das, was hier rauskommt, tatsächlich die Differentialgleichung löst. Wir haben nicht gezeigt, dass es überhaupt eine Lösung dieser Differentialgleichung gibt. Denn das hatten wir alles als Annahme schon reingepackt. Das heißt, auch hier wird das Ganze erst dann wieder rigoros, wenn das, was wir auf diese Art und Weise rausbekommen, wir kriegen c von x raus, damit haben wir ein y von x, dass das dann tatsächlich die Differentialgleichung löst, müssen wir wieder dadurch rigoros absichern, dass wir die Probe machen. Und auch hier gilt wieder, man kann eine allgemeine Theorie betreiben für Gleichungen in bestimmter Form, kann man zeigen, dass man tatsächlich immer auf diese Art und Weise eine Lösung rausbekommt. Aber auch wenn die Gleichungen nicht die Form haben, ist das zum Beispiel etwas, was sich durchaus lohnt, wenn man probiert, eine Differentialgleichung zu lösen, die etwas komplizierter ist als das, was man lösen kann. Setzen wir die ganzen Konstanten als veränderliche Funktionen an, probieren mal, ob wir die veränderlichen Funktionen nicht rausbekommen dabei. Und wenn das klappt, haben wir einen Lösungskandidaten, von dem wir überprüfen können, ob der tatsächlich die Differentialgleichung löst. Das heißt, diese zweigespaltene Welt bei den Differentialgleichungen sieht tatsächlich oft so aus. Heuristisch ermitteln wir Lösungskandidaten, rigoros prüfen wir nach, dass diese Lösungskandidaten tatsächlich die Sache lösen. Ja, also wir haben gesehen, dass wir Differentialgleichungen oft dadurch lösen können, dass wir Lösungen raten, durch heuristische Argumente bestimmen, durch irgendwelche Plausibilitätsargumente vielleicht mit reinbringen oder vielleicht auch einfach einen Ansatz machen, der bei anderen Differentialgleichungen schon mal geklappt hat und versuchen, ob er nicht bei der, die uns interessiert, auch klappt und das Ganze in meinem Nachhinein deutlich rechtfertigen können, dass wir die Probe machen. Das Ganze hat einen großen Haken, denn wenn Sie das gemacht haben, haben Sie Ihren Lösungskandidaten raus, haben vielleicht rigoros nachgerechnet, dass der Ihre Gleichung löst, dann können Sie sich hundertprozentig sicher sein, dass das eine Lösung ist. Aber was Sie damit noch nicht gezeigt haben, ist, dass es keine andere Lösung geben kann. Das heißt, ob die Lösung, die Sie rausbekommen, auch vielleicht mit einer Konstanten drin, die Sie aus irgendwelchen Anfangswerten bestimmen können, ob diese Lösungskandidaten, ob die tatsächlich alle Lösungen sind oder ob es nicht vielleicht viel, viel mehr Lösungen gibt, das kriegen Sie auf diese Art und Weise mit solchen Ansatztechniken, können Sie nicht rausbekommen. Und das ist natürlich ein Problem, das berührt die Naturwissenschaften mit. In den Naturwissenschaften würden Sie annehmen, naja, die Natur macht schon irgendetwas. Also wenn Sie die richtige Differentialgleichung, das richtige Anfangswertproblem haben, um die Natur zu beschreiben, dann macht die Natur ja nicht, also in einem Experiment passiert nicht heute dies und morgen jenes, weil sonst würden wir das nicht Experiment nennen. Experiment nennen wir das erst dann, wenn die Umgebung so kontrolliert ist, dass jedes Mal, egal wer das Experiment durchführt, dasselbe rauskommt. Außerdem kann es auch nicht sein, dass irgendeine Gleichung, die Natur beschreibt, nicht lösbar ist, denn die Natur hört ja nicht einfach auf zu funktionieren, weil sie sagt, oh, ich finde jetzt keine Lösung mehr, der ich folgen kann. Und sie würden auch eine Mehrdeutigkeit oder eine mehrfache Lösung, das passt irgendwo auch nicht zur Natur, denn die Natur tut ja etwas. Und tut üblicherweise, also es scheint irgendwo festgelegt zu sein. Sie würden nicht erwarten, also sie würden schon erwarten, dass es irgendwo festgelegt ist, was passiert, wenn ich das Stück Kreide fallen lasse. Nichtsdestotrotz ist aber ja nicht Gott gegeben, dass sie wissen, welche Differentialgleichung welches natürliche Phänomen beschreibt. Das heißt, in dem Moment, wo sie noch nach der Differentialgleichung suchen und nach dem Anfangswertproblem suchen, was die Natur beschreibt, es ist unglaublich wichtig zu wissen, wann ist die Lösung eindeutig festgelegt, weil erst dann, wenn die Lösung ihrer mathematischen Gleichung eindeutig festgelegt ist, wissen sie, dass sie eine komplette Beschreibung der Natur haben. Solange sie eine Mehrdeutigkeit haben, solange sie mehrere Lösungen haben, bedeutet das, dass es noch irgendeinen Parameter gibt in der Natur, den sie noch zusätzlich messen müssen, um zu wissen, was in der Zukunft passieren wird. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, wann Differentialgleichungen eindeutig lösbar sind. Und wenn wir das wissen, ist es zusammen mit unserer Technik, wie wir vielleicht durch Raten eine Lösung rausbekommen, wäre dann tatsächlich auch eine Möglichkeit sicherzustellen, dass wenn wir eine Lösung gefunden haben, wenn wir wissen, das Ding ist eindeutig lösbar, dann wissen wir, die Lösung, die wir gefunden haben, für die wir es nachrechnen können, das ist tatsächlich die eindeutige Lösung. Und dann sind wir auf ganz rigoros mathematisch sicherem Boden. Ja, und dafür möchte ich gern mit Ihnen auch im Kurzdurchgang das an der ganz, ja, in der einfachsten globalen Form die Theorie gewöhnlicher Differentialgleichungen kurz ansprechen. Zumindest insoweit, wie wir sie für diese Vorlesung brauchen werden. Das Erste, was man sich sinnvollerweise überlegt bei Differentialgleichungen, bei gewöhnlichen Differentialgleichungen, ist, können Sie eine ganze Menge an Funktionen hinschreiben, die irgendwie abhängen von den Ableitungen, von höheren Ableitungen, vielleicht mehrere Komponenten haben, vielleicht irgendwelche Anfangswerte mit ins Spiel kommen, irgendwelche Konstanten mit ins Spiel kommen. Also erstmal wäre es sinnvoll, wenn man schafft, eine Form zu finden, in die man die Differentialgleichung typischerweise bringen kann und dass man für diese Form von Differentialgleichung dann wirklich Theorie betreiben kann. Beginnen wir mit einer allgemeinen Form. Und zwar werden wir in dieser Vorlesung immer annehmen, dass wir unsere Differentialgleichung in die Form bringen können y' von x gleich f von x y von x. Das heißt, wir betrachten also Differentialgleichungen, die nur bis zur ersten Ordnung gehen an dieser Stelle, und wir betrachten nur Differentialgleichungen, wo wir das nach dem y' auflösen können und dieses y' auf eine Seite bringen können. Dabei würden wir erwarten, ja, wie wir das bei den praktischen Beispielen gesehen haben, dass die Lösung wahrscheinlich dadurch eindeutig wird, dass ich sie an irgendeinem Anfangspunkt, sagen wir x0, vorgebe. Das heißt, wir hätten hier unser y, das betrachten wir auf so einem Intervall x0 bis, ja, entweder bis unendlich oder vielleicht bis zu irgendeinem x-Ende. Und was wir aber zulassen werden und wodurch auch ein Stück weit, ja, das Ganze ohne Beschränkung der Allgemeinheit in diese Form gebracht werden kann, was wir aber zulassen werden, ist, dass das y mehrere Komponenten haben darf. Das heißt, wir lassen zu, dass wir ein ganzes Differentialgleichungssystem haben, wo dann eben das y, was wir dann zusammenfassen, dass das y ein Vektor ist mit mehreren Komponenten y1 bis yd. Also unser y soll sein y von x gleich y1 von x bis yd von x, d wie Dimension, das n werden wir für Diskretisierung sehr häufig benutzen. Das heißt, dieses Ding hier ist vektorwertig und das bedeutet also, was hier in das f eingesetzt wird, ist einmal das x, das ist eine skalare Größe, und dann dieser komplette Vektor y, der aus d Komponenten besteht, also das y ist eine ganze Funktion von r in den r hoch d, und von diesem y setzen wir aber nur das y ein an der Stelle x, die wir auch hier vorne haben. Das heißt, was hier eingesetzt wird in das f, ist einmal die Zahl x und dann d Zahlen y von x. Das heißt, unser f ist eine Funktion vom r hoch d plus 1 nach, ja, das, was wir brauchen, damit das mit der linken Seite von der Dimension her passt, die Ableitung von so einem Vektor, gleichzeitig die Jacobi-Matrix von diesem Vektor, würde so aussehen, dass einfach komponentenweise abgeleitet wird, y1' bis yd'. Das heißt, das f müsste gehen vom r hoch d plus 1 in den r hoch d, und also so ein xy würde abgebildet werden, ebenfalls auf d Komponenten f1 von x, y bis fd x, y. Und das y, was hier eingesetzt wird, hat wiederum selber d Komponenten. Das könnten wir auch so schreiben. Wir hätten eine Funktion f1 x, y1 bis yd und entsprechend dasselbe für die anderen Komponentenfunktionen. von dem F. Das heißt also, wenn wir eine vektorwertige Differentialgleichung betrachten, steckt dahinter immer wieder ein ganzes Differentialgleichungssystem, also y' von x gleich f von x, y von x ist also äquivalent dazu, dass wir hier ein ganzes System haben von Differentialgleichungen. Y1' von x gleich f1 x, y1 von x bis yd von x bis yd' von x gleich fd x, y1 von x bis yd von x. Das heißt, auf diese Art und Weise können wir beliebige Systeme von Differentialgleichungen betrachten, solange diese Differentialgleichungen erster Ordnung sind und solange wir nach dieser Ableitung erster Ordnung auf der linken Seite auflösen können. Tatsächlich können wir noch mehr Systeme oder noch mehr Differentialgleichungen auf die Art und Weise betrachten. Wir können nämlich auch Differentialgleichungen höherer Ordnung auf die Art und Weise betrachten. Wir können nämlich Differentialgleichungen höherer Ordnung in diese Form umformen. Wenn Sie eine Gleichung höherer Ordnung haben, also Differentialgleichung höherer Ordnung, das heißt solche, in denen höhere Ableitungen vorkommen, dann können Sie die immer in diese Form transformieren. Können also in die Form Stern transformiert werden. Und der Trick dabei ist, dass Sie den höheren Ableitungen, dass Sie die höhere Ableitung einfach als Funktion betrachten. Wenn Sie sagen, Sie haben eine Differentialgleichung, wo irgendetwas drinsteht, y2' gleich y, dann bräuchten Sie dafür die zweite Ableitung. Das würde nicht in diese Form Stern passen. Wenn Sie aber y' einen Namen geben und sagen, y' nennen wir z, dann könnten Sie statt y2' gleich y, könnten Sie auch sagen, ja, y' ist z. Und z' ist wieder y, weil z' wäre ja dann y2'. Das heißt, dadurch, dass Sie diesen Zwischenableitungen, die da entstehen, dass Sie denen eigenen Namen geben und als Gleichung mit aufnehmen, dass diese neuen Funktionen eben die Ableitung sein soll der ursprünglichen Funktion y, können Sie durch Hinzunahme von Gleichungen solche Differentialgleichungen in der Ordnung reduzieren. Und damit kriegen wir alle Differentialgleichungen höherer Ordnung in diese Form Stern rein. Also schreiben wir das, Differentialgleichungen höherer Ordnung können in Form Stern transformiert werden, indem für alle Ableitungen bis zur zweithöchsten zusätzliche Hilfsfunktionen eingeführt werden, ich zeige Ihnen das an einem Beispiel nochmal, Beispiel 1.4, das was wir gerade hatten, schreiben wir das nochmal ordentlich auf. Also wenn wir y2' gleich minus y betrachten, dann können wir zu dieser Gleichung, können wir daraus eine Gleichung erster Ordnung machen, indem wir für allen Ableitungen bis zur zweithöchsten Ordnung einen eigenen Namen geben. Das heißt, wir würden jetzt einführen, betrachten wir diese Gleichung hier und wir würden jetzt einführen, u1 von x, das sei y von x, u2 von x, das sei y' von x. Jetzt haben wir allen Ableitungen bis zur zweithöchsten einen eigenen Namen gegeben. Und jetzt können wir y2' gleich minus y umschreiben in eine Gleichung in diesen u1 und u2. Denn dann wäre ja y2' gleich minus y, das wäre gerade dazu äquivalent, dass u', also der Vektor, der aus den Komponenten u1 und u2 besteht, der wäre ja gerade u1' von x, u2' von x. Nun u1' von x wäre also y' von x. u2' von x ist y2' von x. Hier können wir jetzt die Differentialgleichung verwenden. Machen wir erstmal diese Richtung. Also wenn die Differentialgleichung, wenn das y diese Differentialgleichung erfüllt, dann wäre dieser Vektor hier also gleich y' von x und unten minus y von x. Das heißt, wir haben die höchste vorkommende Ableitung, die ersetzen wir durch die Differentialgleichung. Jetzt haben wir einen Ausdruck, in dem nur noch die geringeren Ableitungen drin stehen, und denen haben wir Namen gegeben mit den u's. Das heißt, die Ausdrücke, die hier stehen, die können wir wieder durch u's ersetzen. Das y' ist gerade das u2 von x, das y, minus y von x ist minus u1 von x. Das heißt, was hier steht, wäre ja eine Funktion, die abhängt von x und von u1 von x und u2 von x, also von u von x. Das heißt, wenn das y diese Differentialgleichung zweiter Ordnung löst, dann löst das u diese Differentialgleichung erster Ordnung mit mehr Gleichung. Also das höherdimensionale Differentialgleichungssystem wird dann von u gelöst. Und offensichtlich gilt auch das Umgekehrte, wenn das f gleich dem u' ist, dann heißt es hier rechts, ist das hier gleich links, und das bedeutet, dass dieser Ausdruck hier gleich diesem Ausdruck sein muss, und insbesondere heißt das durch die zweite Komponente, dass das y dann die Differentialgleichung löst. Das heißt, das sind tatsächlich äquivalente Differentialgleichungen, und Sie können eine Differentialgleichung immer in der Ordnung reduzieren zu dem Preis, dass Sie dafür zusätzliche Gleichungen einführen. Und was wir deswegen machen werden in dieser Vorlesung ist, wir werden Differentialgleichungen mit beliebig vielen Gleichungen betrachten, und da wir die Theorie allgemein für beliebig viele Gleichungen aufziehen, können wir daher OBDA annehmen, dass unsere Gleichung schon in die Form gebracht wurde, dass sie erster Ordnung ist. Ein Punkt, der dabei nicht OBDA ist, ist, dass wir diese erste Ableitung wirklich nach links schreiben können, nach der auflösen können. Das heißt, wenn Sie dann einen komplizierten Ausdruck hätten, wo die erste Ableitung drinsteht, kann es ja sein, dass Sie den gar nicht analytisch aufgelöst bekommen nach der ersten Ableitung. Dann müssen sich tatsächlich andere Dinge einfallen lassen oder noch so ein gewisses Gleichungsauflösen davor schalten. Also da ist wirklich eine gewisse Einschränkung der Allgemeinheit mit drin. Ja, für Gleichungen in dieser Form Stern werden wir uns überlegen, sind die denn tatsächlich lösbar und ist die Lösung eindeutig? Also werden wir uns überlegen, Abschnitt 1, 2, 2, Existenz von Lösungen, Eindeutigkeit von Lösungen. Und insbesondere für uns in der Numerik, das gilt auch allgemein in den Naturwissenschaften, aber bei uns kommt das Problem einfach ganz, ganz früh auf. Es ist noch immer noch wichtig, das Problem der Stabilität. Und lassen Sie mich auch an der Stelle vielleicht kurz so ein bisschen ausholen, dieser Dreigespann Existenz, Eindeutigkeit und Stabilität bei einem Problem, das nennt man typischerweise auch wohlgestellt. Das ist ein Begriff, der geht auf den französischen Mathematiker Hadamard zurück. Also man sagt, ein Problem heißt wohlgestellt nach Hadamard. Falls ja, gerade diese drei wunderbaren Eigenschaften gelten. Das heißt, wenn für dieses Problem tatsächlich eine Lösung existiert, die Lösung eindeutig ist, also in dem Problem alles drinsteckt, was man braucht, um klar zu sagen, das ist die Lösung des Problems, dass da keine Mehrdeutigkeit mehr drin ist. Die ersten beiden Punkte sind völlig natürlich, und in Ihrem Studium haben Sie sich immer wieder in der Mathematik um diese beiden Punkte gekümmert. Es gibt eine Menge an Mathematikernwitzen, die letztlich darauf beruhen, dass Mathematiker sich mehr damit beschäftigen, ob Probleme lösbar sind und eine eindeutige Lösung haben, als damit, wie man diese Lösung denn tatsächlich erhalten kann am Ende. Also mit diesen beiden Punkten, die kennen Sie, Injektivität und Subjektivität, das Determinantenkriterium, also seit dem ersten ein, zwei Semester, kümmern Sie sich immer wieder um diese beiden Punkte. Eine ganz wichtige Geschichte, gerade wenn es um Anwendungen geht, ist allerdings auch der dritte Punkt. Denn wenn die Lösung existiert und die Lösung eindeutig ist, denken Sie an ein physikalisches Experiment. Da würde man sagen, das Experiment ist dann vernünftig beschrieben, wenn durch die Beschreibung des Experimentes klar ist, also wenn das lösbar ist, wenn eine Lösung überhaupt rauskommt, und wenn die Beschreibung vollständig ist, das heißt, dass die Lösung auch die Lösung tatsächlich eindeutig bestimmt ist. Denken Sie an das Stück Kreide, wo ich Ihnen sage, das Gravitationsgesetz, wo ich das Kreidestück habe losgelassen und in welcher Geschwindigkeit ich das Kreidestück losgelassen habe. Dann wäre das Ganze eindeutig bestimmt und die Lösung würde existieren. Trotzdem wäre das Ganze in der Praxis nicht sinnvoll, wenn wir keine stabile Abhängigkeit hätten von, sagen wir, den Anfangsbedingungen. Dann stellen Sie sich vor, es würde einen Unterschied machen, ob ich das Stück Kreide hier loslasse oder einen Millimeter drüber. Wenn ich das hier loslasse, fällt es zu Boden, einen Millimeter drüber, fliegt es hoch zum Mond. Dann hätte ich auch ein nicht vernünftiges Experiment in dem Sinne, dass ich in den Naturwissenschaften nie mit unendlicher Präzision messen kann. Das heißt, ich brauche, damit ich einen vernünftigen Ausgang habe meines Experiments, brauche ich auch eine gewisse Stabilitätseigenschaft, dass ich eine gewisse, ja, dass ich gewisser, zumindest auf eine gewisse Art und Weise tolerant bin gegenüber Fehlern, dass wenn ich nur ungefähr, nur bis auf die fünfte Nachkommastelle genau messe, dass mir das ausreicht, um aber auch meine Lösung zum Beispiel bis auf die fünfte Nachkommastelle rauszubekommen. Das heißt, wir bräuchten eine Stetigkeitseigenschaft, so würden wir es in der Mathematik typischerweise nennen, dass nämlich die Lösung, die hier rauskommt, stabil, sprich stetig von den eingehenden Parametern, von den Messungen etc. abhängt. Also die Lösung auch stetig von ja, all dem abhängt, was eben das Problem beschreibt, also sagen wir zum Beispiel von den Eingabeparametern abhängt. Und dieser Begriff wohlgestellt, den hat Hadamard tatsächlich so gemeint, wie er klingt. Hadamard hat das nämlich so gemeint, dass man als Naturwissenschaftler, als Mathematiker und auch als Naturwissenschaftler, man solle sich überhaupt nur wohlgestellte Probleme angucken. Sprich, wenn sich ein Naturwissenschaftler mit einem Problem beschäftigt, was keine Lösung hat, dann ist der Naturwissenschaftler dran schuld. Er hat sich das falsche Problem gestellt. Wenn er sich mit einem Problem beschäftigt, was mehr als eine Lösung hat, ist der Naturwissenschaftler dran schuld, denn er hat nicht genug Informationen gemessen. Und wenn sich der Naturwissenschaftler mit einem Problem beschäftigt, wo die Lösung nicht stetig von den Eingabeparametern abhängt, ja, dann ist der Naturwissenschaftler schuld, denn dann macht er etwas, was er in der Praxis niemals nachbauen könnte oder was gar keine praktische Bedeutung haben kann, weil er durch praktische Messungen, durch den Messfehler das Ergebnis sowieso völlig zerstört werden würde. Ein Punkt, warum ich darauf so rumreite, ist, dass das eine meiner Hauptdisziplinen die sogenannten schlecht gestellten Probleme sind. Es zeigt sich nämlich tatsächlich, dass man diesen letzten Punkt ein ganzes Stück weit auflösen kann. Also man kann auch solche Probleme vernünftig behandeln, wo dieser letzte Punkt nicht erfüllt ist. Bei den Differentialgleichungen sind aber unter ja, relativ vernünftigen Annahmen alle drei Punkte erfüllt. Und das bedeutet also für so ein Anfangswertproblem, also für eine Differentialgleichung mit Anfangswerten, AWP, ein Anfangswertproblem der Form y' gleich f von x, y von x mit irgendeinem Punkt Anfangswert yx0 gleich y0, bedeutet Wohlgestelltheit also, dass dieses Problem hier, dieses Anfangswertproblem, eindeutig lösbar ist, Existenz und Eindeutigkeit. Und dieser dritte Punkt würde bedeuten, dass wenn ich an dem y0 ein bisschen wackel, wenn ich meinen Anfangswert ein bisschen falsch gemessen habe, dann soll auch die Lösung nur ein bisschen falsch sein. Oder wenn ich in meinem f, da stecken ja typischerweise auch irgendwelche Naturparameter drin, denken Sie an die Wachstumsrate r zum Beispiel bei der Populationsdynamik, wenn ich diese Wachstumsrate r ein bisschen falsch eingegeben habe, dass dann meine Lösung auch nur ein bisschen falsch rauskommen soll. Also das heißt, dass es eindeutig lösbar ist und die Lösung stetig von insbesondere von y0 und gegebenenfalls weiteren Parametern in f abhängt. Ja, und dieses Problem ist tatsächlich wohlgestellt. Wir können das zeigen und das möchte ich Ihnen noch vorführen. Sie kennen, also unter Umständen kennen Sie das aus der Drittsemestervorlesung über Differentialgleichungen. Da haben Sie den Satz von Picard-Lindelöf wahrscheinlich schon mal kennengelernt. Ich möchte Ihnen den trotzdem noch mal im Schnelldurchgang in seiner einfachsten Version vorstellen. Dann haben wir hier einen theoretisch sauberen Boden, über den wir sprechen. Also der Satz 1.5, Picard-Lindelöf, für die Existenz und Eindeutigkeit, der garantiert uns, dass wir eine Lösung haben und dass, wenn wir eine Lösung gefunden haben, wir uns auch sicher sein können, dass keine anderen Lösungen mehr existieren. Satz 1.5, Picard-Lindelöf. Was wir uns dafür anschauen, ist unser Problem, unser Anfangswertproblem. Und wir schauen uns das, typischerweise haben wir Anwendungen im Hinterkopf. Das heißt, wir gucken uns dieses Anfangswertproblem typischerweise nicht bis zur Zeit unendlich an, sondern wenn Sie probieren, etwas vorherzusagen in der Welt, dann wollen Sie das typischerweise für ein gewisses Zeitintervall vorhersagen. Und irgendwelche Effekte, die da Richtung unendlich auftreten, die interessieren Sie erstmal nicht, weil so lange werden Sie es gar nicht vorhersagen wollen. Also sein x0 und nennen wir das andere xend. Das x0 sei unser Anfangszeitpunkt, xend sei der Zeitpunkt, bis wohin wir die Welt vorhersagen möchten. x0 kleiner als xend, also keine Trivialfälle, das sei alles gegeben. Und angenommen, wir kennen den Anfangszustand, das heißt, jemand gibt uns für alle unsere Komponentenfunktionen y entsprechend den Anfangswert, das heißt, wir kennen diesen Vektor y0 im r hoch d, so unsere Lösung y0 gleich y von 0 gleich y Index 0 erfüllen soll. Nun, unsere Differentialgleichung wäre dann also y' von x gleich f von x, y von x. Und offensichtlich wird es irgendwie von dem f abhängen, wie sich diese Lösung, wie sich diese Differentialgleichung verhalten wird. Und was wir für Picard-Lindelöf brauchen und was wir in der Praxis auch in den meisten Naturgesetzen auch irgendwo auf eine natürliche Art und Weise gegeben ist, ist eine gewisse Stetigkeit, eine gewisse Glattheit der rechten Seite f. Also das f müsste erstmal sein, eine Funktion, die bekommt ein x. Das lebt zwischen dem Anfangs- und Endzeitpunkt, x0 und xend. Dann bekommt dieses f, wenn wir das auswerten, die rechte Seite, da oben rechts haben wir es noch, in zwei Stern stehen, da f bekommt ein x und ein y von x. Das y von x lebt in Raum r hoch d, die d-Komponenten, die das y hat. Und das f macht daraus wiederum einen Vektor mit d-Komponenten, r hoch d. Also das f bildet ab ein Tupel xy auf f von xy. Und wir nehmen an, dass das f das folgende erfülle. Nun, erst einmal sei das f als komplette Funktion, also als komplette Funktion von diesen d plus 1 Variablen, soll das f stetig sein. Und Sie wissen aus der Analysis, es gibt einen Unterschied zwischen der Stetigkeit in jeder einzelnen Komponente und der Stetigkeit insgesamt. Also wenn wir sagen, f ist stetig, ohne dazu zu sagen, in dieser Komponente, in jeder Komponente, heißt das, f ist stetig als Funktion von allen Komponenten zusammen. Das heißt zum Beispiel mit Folgenstetigkeit, wenn Sie sich irgendeine Folge nehmen in diesem Raum, also irgendeine Folge, die aus d plus 1, wo jedes Folgenglied aus d plus 1 Zahlen besteht und diese Folge konvergiert im r hoch d plus 1 gegen irgendein anderes Tupel von d plus 1 Zahlen, dann muss entsprechend f darauf angewandt auf die Folge gegen f angewandt auf den Grenzwert konvergieren. Dann ist das f stetig. Wir fordern noch ein bisschen mehr. Wir fordern noch, dass das f bezüglich seiner zweiten Komponente nicht nur stetig ist, also wenn wir stetig sind bezüglich allen Koordinaten, dann sind wir insbesondere auch stetig bezüglich den hinteren hier in y. Aber wir fordern noch mehr. Wir fordern auch noch, dass f, und ich schiebe hier gleich noch was ein, Lipschitz stetig ist, in den y-Koordinaten. Und damit meinen wir, dass ein L existiert, sodass, wenn ich in diesem zweiten Teil hier, in diesem R hoch D, in den hinteren D-Komponenten etwas ändere, dann soll diese Änderung eine Lipschitz-stetige Auswirkung auf das F haben. Das heißt, wenn ich hier einmal fxy betrachte und mir dann angucke, was ist f, wenn ich dasselbe x einsetze, aber ein anderes y, nennen wir das andere yz, dann soll diese Geschichte sich Lipschitz-stetig verhalten. Das heißt, wenn ich das y durch ein z ersetze, dann soll der Unterschied, der dabei entsteht, beschränkt sein durch eine Lipschitz-Konstante mal die Norm von y minus z. Und das soll natürlich gelten für alle y und z. Ja, bis dahin ist das irgendwo eine Lipschitz-Stetigkeit in der hinteren Komponente, aber es gibt noch viele Details, die man dabei festzulegen hat. Denn jetzt gibt es noch die Details, ja, soll diese Lipschitz-Konstante, soll die lokal oder global sein? Das heißt, sollen wir eine Lipschitz-Konstante finden, die immer gilt, egal wo wir das Y und Z wählen? Oder soll es so sein, dass wir vielleicht in irgendeiner gewissen Umgebung von einem Punkt Y eine Lipschitz-Konstante haben und vielleicht für größere Ys mit größeren Werten drin eine andere Lipschitz-Konstante? Und was wir annehmen werden, ich beweise Ihnen hier in der Vorlesung, das reicht für unsere angewandten Zwecke, die einfachste Version vom Satz von Picard-Lindelöf. Wir nehmen an, dass diese Lipschitz-Konstante global gilt. Das heißt, wir werden annehmen, dass es hier ein L gibt, sodass das für alle yz mr hoch d gilt. Das heißt, wir haben ein L, was es für alle ys und z tut. Dementsprechend würde man sagen, f ist nicht nur Lipschitz-stetig, sondern f ist global Lipschitz-stetig. Ja, und dann gibt es noch einen anderen Punkt, den wir festlegen müssten. Der andere Punkt, der erstmal nicht eindeutig dadurch klar ist, wenn wir sagen, f ist bezüglich der zweiten Komponente Lipschitz stetig. Und der zweite Punkt ist, wie ist das Zusammenspiel mit der ersten Koordinate, also was ist mit dem x? Darf dieses L von dem x abhängen oder nicht? Also die Bedingung, die hier gilt, die soll sicherlich für alle x gelten, aber die große Frage ist, darf das L ein verschiedenes sein, je nachdem, welches x ich hier vorne einsetze? Das heißt, die Frage wäre, würde ich hier hinschreiben, für alle x existiert ein L, oder schreibe ich hier hin, es existiert ein L, sodass das gilt für alle x. Und wir möchten die gleichmäßige Version in x haben. Das heißt, wir fordern, es existiert ein L, sodass diese Geschichte hier gilt für alle x in dem Bereich, der uns interessiert, x0, xn. Das heißt, diese Lipschitz-Konstante soll nicht nur global bezüglich y sein, für alle y gelten, sondern sie soll auch noch gleichmäßig, würde man das nennen, in x sein. Das heißt, das L soll für alle, es soll ein L geben, was für alle x funktioniert. Also f ist global und bezüglich x gleichmäßig Lipschitz-stetig in y. Und wenn das erfüllt ist, dieses A und B, also im Wesentlichen so eine Lipschitz-Stetigkeit von der rechten Seite erfüllt ist, das reicht uns, um zu wissen, die Differentialgleichung ist tatsächlich eindeutig lösbar. Dann existiert genau eine stetig differenzierbare Funktion y von x0 bis xn auf dem Intervall, das uns interessiert, nach r hoch d mit y' von x gleich f von x, y von x für alle x in x0 xn mit dem Anfangswert, den wir uns vorgegeben haben, also das heißt mit y von x0 gleich y-Index 0. Und beachten Sie die etwas subtile Geschichte, das etwas subtile Hin- und Hersprengen zwischen Funktion, Funktionsauswertung und Variablen. Das ist das, was typischerweise am Anfang, wenn man mit Differentialgleichung noch nicht so geübt ist, die größten Schwierigkeiten macht. Was wir hier haben ist, ja, also wir springen hier zwischen verschiedenen Dingen hin und her. Wir haben die Differentialgleichung, ist einmal eine Gleichung im Funktionensinne. Das heißt, hier steht links eine ganze Funktion von x und hier rechts steht eine ganze Funktion von x. Und die Differentialgleichung können Sie so interpretieren, dass Sie sagen, ja, Sie haben hier eine Gleichung für eine unbekannte Entität und Ihre unbekannte Entität ist eine stetig differenzierbare Funktion. Also in dem Sinne sind Differentialgleichungen unendlich dimensionale Gleichungen, weil Sie das, was Sie suchen, was Sie beschreiben mit dieser Gleichung, die Lösung der Gleichung in einem unendlich dimensionalen Vektorraum, zum Beispiel dem Raum der stetig differenzierbaren Funktionen, lebt. Auf der anderen Seite gehen wir aber von diesen Funktionen immer wieder auf irgendwelche Auswertungen zurück. Hier steht nicht irgendein Ausdruck, der eine Funktion enthält. Zum Beispiel ein Integral über eine Funktion wäre etwas, da brauchen Sie die komplette Funktion, um das auszuwerten. Hier stecken schon Auswertungen und irgendwas Lokales mit drin. Was Sie hier links haben, ist die Auswertung von der Ableitung der Funktion an einer Stelle. Und auch das Rechte, was hier steht, braucht nicht die komplette Funktion, sondern macht mit dieser kompletten Funktion etwas ganz Spezielles. Es ist nämlich eine Hintereinanderausführung von ihrer kompletten Funktion y. Diese komplette Funktion wird dann ausgewertet an einer Stelle. Und das, was da rauskommt, die Auswertung, wird zusammen mit dem x eingesetzt wieder in eine andere Funktion f. Insbesondere heißt das, dass f, was hier ist, lebt nicht auf irgendeinem unendlich dimensionalen Vektorraum. Das f, was hier steht, kriegt nicht die komplette Funktion y zu sehen. Also Sie könnten als f hier zum Beispiel nicht das Integral über y annehmen. Das wäre nicht in diese Form passen. Das Integral bräuchte die komplette Funktion, um sie auswerten zu können. Das f, was hier steht, kriegt nicht die komplette Funktion y, sondern das f kriegt nur die Auswertung von y zusammen mit dem x. Dementsprechend ist das f selber etwas, was auch nur auf so einem endlich dimensionalen Raum lebt. Ja, und dieses Hin- und Herspringen zwischen den einzelnen Auswertungen und dieser unendlich dimensionalen Welt von Vektorräumen stetiger Funktionen, das ist auch genau das, was wir ausnutzen, um den Satz zu beweisen. Das möchte ich zumindest noch angefangen haben heute mit Ihnen. Ja, also wie können wir beweisen, dass so eine Gleichung lösbar ist? Fangen wir erstmal an mit der großen Interpretation dieser Gleichung. Was da steht, ist eine Gleichung, die sich insofern von den vorherigen Gleichungen unterscheidet, dass das Gesuchte eine Funktion ist. Also wir suchen unsere Lösung in einem Funktionenraum, in einem unendlich dimensionalen Raum. Die Frage ist, kennen Sie irgendwelche Hilfsmittel schon, mit denen man Gleichungen in irgendwelchen großen, unendlich dimensionalen Räumen lösen kann? Und wir haben in der Mathematik nicht viele Hilfsmittel, um allgemeine Gleichungen zu lösen. Also wir haben nichts über Linearität vorausgesetzt. Das heißt, diese ganzen linearen Geschichten werden uns nicht weiterhelfen. Das könnte man ja überlegen, ob man die aufs unendlich Dimensionale übertragen kann. Wir haben ja etwas Nichtlineares. Und der einzige, allgemeine Werkzeug, was Sie bisher kennengelernt haben in der Mathematik, um nichtlineare Gleichungen zu lösen, beruht immer auf dem Banachschen Fixpunktsatz. Und das Schöne ist aber, der Banachsche Fixpunktsatz, der hat Endlichdimensionalität gar nicht vorausgesetzt. In der Einführung in die Numerik haben wir den Banachschen Fixpunktsatz genutzt, um nichtlineare Gleichungen auf dem E auch N zu lösen. Aber wir haben also zumindest in meiner Vorlesung, mache ich das immer als eine kleine Bemerkung, je nachdem, wo Sie den Banachschen Fixpunktsatz sonst gehört haben, haben Sie es vielleicht gleich in der Form gehört. Den Banachschen Fixpunktsatz, der gilt nicht nur auf abgeschlossenen Teilmengen des endlichdimensionalen Raumes, sondern der Banachsche Fixpunktsatz, der braucht einfach nur, um zu gelten, einen vollständigen metrischen Raum. Also wiederholen wir das nochmal kurz, Satz 1,6, der Banachsche Fixpunktsatz. Sei xd ein vollständiger metrischer Raum. Das heißt, x sei irgendeine Menge und d sei eine Metrik auf dieser Menge. Und der Raum habe die Eigenschaft, dass wenn wir eine Cauchy-Folge haben bezüglich dieser Metrik, dass dann auch immer ein Grenzwert existiert bezüglich dieser Metrik in dem Raum x. Und was wir später nehmen werden als x, wird sein ein Raum von Funktionen, vielleicht stetigen Funktionen, vielleicht stetig differenzierbaren Funktionen. Das heißt, es ist uns wichtig an der Stelle, dass das x eben nicht nur r hoch n ist, nicht nur Tupel von Zahlen enthält, sondern dass wir in diesem x eine komplette Funktion finden können, dass das x ein Funktionenraum sein kann. Und dann setzt der Banachsche Fixpunktsatz voraus, dass Phi, also dass wir gegeben haben, eine kontrahierende Abbildung auf diesem Raum. Das heißt also, dass Phi soll eine Abbildung von x in sich sein, also dass Phi soll das x nicht verlassen, wenn wir das anwenden auf ein Element aus x. Und es soll so sein, dass das Phi zwei Elemente aus x, die ich dort einsetze, näher zusammenbringe, als sie vorher waren. Das können wir mit der Metrik messen. Also das heißt, der Abstand von Phi von y minus und Phi von x soll kleiner sein, als wenn ich x und y selbst eingesetzt hätte. Und es soll auch nicht, dieses kleiner sein soll auch richtig kleiner sein. Also es soll nicht so sein, dass wenn wir das x und y irgendwie schlecht wählen, dass wir hier immer näher an den Gleichheitszeichen rankommen, sondern wir wollen echt davon wegbeschränkt sein. Das heißt, wir fordern, dass wir hier kleiner gleich einer Konstante q mal diesem Abstand vorher im Urbildbereich sind. Das heißt, es soll existieren ein q kleiner 1, sodass das hier gilt für alle x und y in x. dann besitzt, das sagt uns der Banachsche Fixpunktsatz dann, dann besitzt, wenn das gilt, dann reicht das schon, um sicherzustellen, dass Phi genau einen Fixpunkt besitzt. Also Phi von x Dach gleich x Dach ist. Und der Banachsche Fixpunktsatz sagt noch mehr, der gibt uns nämlich, das ist in der Numerik immer hervorragend, sowas auch konstruktiv zu haben, der sagt uns nicht nur, dass solche Fixpunktgleichungen dann eindeutig lösbar sind, sondern er sagt uns auch, wie wir die Lösung finden. Das haben wir in der Numerik gewaltig ausgenutzt für Fixpunktverfahren, für das Newton-Verfahren kann man letztlich darauf zurückführen. Das sagt uns nämlich, dass egal wie wir anfangen in x, für jeden Startwert, für jedes x0 in x konvergiert die sogenannte Fixpunkt-Iteration xk plus 1 definiert durch Phi von xk gegen x-Dach, und zwar Konvergenz bezüglich der Metrik, mit der wir am Anfang gestartet sind. Also das heißt, der Abstand von x-Dach und den so definierten xks, der geht gegen 0 für k gegen unendlich. Ja, wir haben das bewiesen in der Einführung in der Numerik, zum Beispiel in Satz 3.1. Da haben wir das im letzten Semester gesehen und da haben wir das Ganze bewiesen für abgeschlossene Teilmengen des R hoch n. Und den Beweis, und kurz danach haben wir direkt darauf folgend, haben wir eine Bemerkung gemacht und haben uns den Beweis nochmal angeschaut. Wie sah der Beweis aus von dem Banachschen Fixpunktsatz? Nun, wir hatten diese abgeschlossene Teilmenge in dem R hoch n. Wir haben uns diese Folge der Fixpunktiterationen definiert und dann haben wir nachgerechnet, dass diese Folge der Fixpunktiterationen tatsächlich eine Cauchy-Folge ist. Das lag daran, dass wir den Abstand zwischen zweien ja ausnutzen konnten, die Kontrahierung. Damit haben wir es auf dieses Q zurückgeführt. Dann haben wir da drin eine geometrische Reihe gesehen und konnten damit sehen, dass diese Fixpunktiterationen eine Cauchy-Folge gebildet haben. Dadurch, dass wir vorausgesetzt hatten, dass wir eine abgeschlossene Teilmenge des R hoch n hatten, hatten wir einen Grenzwert der Cauchy-Folge. Und dieser Grenzwert der Cauchy-Folge ist dann etwas, wenn Sie hier links und rechts die Sache gegen unendlich laufen lassen, dann gehen Sie hier gegen den Grenzwert, hier rechts im Argument gegen den Grenzwert. Auf die Art und Weise haben wir schnell gesehen, dass der Grenzwert dann ein Fixpunkt sein muss und dass der Fixpunkt eindeutig ist. Das folgte direkt aus der Kontraktionseigenschaft, denn die Fixpunkte würden ja unverändert bleiben, die können nicht näher zusammenrücken. Durch die Kontraktion. Also kann es keine zwei verschiedenen Fixpunkte geben. Und das heißt aber, alles, was wir in diesem Beweis gebraucht haben, waren Metrikeigenschaften. Wir hatten es formuliert mit der Norm, aber eigentlich haben wir immer nur zwei Werte oder zwei Elemente unseres Raumes miteinander verglichen. Das heißt, wir hätten gar keine Norm gebraucht, wir hätten nur eine Metrik gebraucht und wir haben auch gar nicht ausgenutzt, dass wir eine Teilmenge des R hoch D waren. Wir haben nur ausgenutzt, dass wir eine abgeschlossene Teilmenge des vollständigen R hoch D sind und damit auch selber vollständig sind. Alles, was wir gebraucht haben, war, dass die Cauchy-Folge einen Grenzwert hat. Das heißt, solange wir eine Metrik haben und der Raum vollständig ist, Cauchy-Folgen konvergieren, funktioniert mit genau dem gleichen Beweis, den wir in der Einführung in die Numerik gesehen haben, auch ja, können wir diese Version des Banachschen Fixpunktsatzes beweisen. Das hatten wir zusammengefasst in Bemerkung 3.2 letztes Semester. Ja, und das bedeutet, wir können mit dem Banachschen Fixpunktsatz auch nichtlineare Gleichungen lösen, nicht nur im endlichdimensionalen, sondern auch im unendlichdimensionalen. Wir können mit dem Banachschen Fixpunktsatz auch zeigen, dass eine Funktionengleichung eine Lösung hat. Und alles, was wir dafür machen müssten, wäre unsere Gleichung, die da oben rechts noch steht, unsere Differentialgleichung. Wir müssten die als Gleichung in irgendeinem Funktionenraum interpretieren und wir müssten die in Fixpunktgestalt bringen. Wenn wir das schaffen, können wir mit dem Banachschen Fixpunktsatz nachrechnen oder haben das Werkzeug des Banachschen Fixpunktsatzes, um zu zeigen, dass die Geschichte eine Lösung hat. Was wir dafür also brauchen, wäre ja die Fixpunktgestalt und wir brauchen einen Funktionenraum und wir brauchen diesen Funktionenraum als metrischen oder als normierten Raum und der müsste vollständig sein. Nun, und der einfachste vollständige Funktionenraum, den wir kennen, das wäre Lemma 1.7, wäre erstmal der Raum der stetigen Funktionen. Da müssen wir schauen, ob er uns da weiterhilft, weil wir da eine Ableitung mit drin haben, aber vielleicht auf dem Weg zur Fixpunktgestalt, vielleicht kriegen wir damit integrieren die Ableitung noch weg. Also vielleicht reicht uns auch schon der Raum der stetigen Funktionen, um unsere Lösbarkeit hier zu untersuchen. Lassen wir das erst nochmal zusammen, die Menge der auf x0, xend stetigen Funktionen, also cx0, xend. Und die Funktionen sollen immer vektorwertig sein mit D-Komponenten. Dann würde man das bezeichnen als cx0, xend hoch d. Das wäre also der Raum der Funktion y x0 xend nach r hoch d, die stetig sind. Dieser Raum hat schon eine schöne Struktur. Das ist nämlich also offensichtlich ist das ein Vektorraum. Wenn wir zwei stetige Funktionen addieren, kommt wieder was Stetiges raus. Skalare Multiplikation macht aus einer stetigen Funktion eine stetige Funktion. Das heißt, wir haben hier einen Vektorraum und wir haben noch mehr. Wir haben nämlich auch eine Norm. Die natürliche Norm auf diesem Raum ist die sogenannte Supremumsnorm oder Maximumsnorm. Wir müssen stetige Funktionen auf kompakten Intervallen nehmen immer ihr Maximum an. Das heißt, wir können sagen, wir nehmen uns das Maximum über die Norm von y von x, x in x0 bis xend. Das y ist stetig, Norm nehmen ist stetig, dann ist es insgesamt stetig auf kompakten Intervall. Das heißt, dieses Maximum gibt es immer. Und Sie rechnen leicht nach, dass die Dreiecksungleichung dafür gilt. Das folgt einfach aus der punktweisen Dreiecksungleichung. Sie rechnen die Definitheitseigenschaften schnell nach, denn wenn hier das Maximum über die Norm von y von x gleich 0 ist, dann muss das Ding überall gleich 0 sein. Und analog zu Vektorennormen, wo man sagen würde, das Maximum der Einträge ist die Unendlichnorm, nennt man das auch hier typischerweise die Unendlichnorm. Ja, auf die Art und Weise haben wir also die Analogie zur Geometrie im Endlichdimensionalen. Wie wir im Endlichdimensionalen sagen können, wir rechnen mit Vektoren in einem Vektorraum, die eine gewisse Länge haben, die Norm. So können wir axiomatisch zumindest all diese Eigenschaften auch in stetigen Funktionen wiedersehen. So wie wir Vektoren hintereinander hängen können in der Geometrie, können wir die Funktionen addieren. So wie wir die Länge von Vektoren messen können, können wir in gewisser Weise Länge ist ein blöder Ausdruck dafür, die Größe einer stetigen Funktion dadurch messen. Und tatsächlich kommt auch raus, dass dieser Raum mit dieser Norm vollständig ist und einen vollständigen normierten Vektorraum nennt man dann einen Banachraum. Also dieses Ding ist ein Banachraum. Das heißt, ein vollständiger normierter Vektorraum. Das hängt davon ab, wie Sie die Analysis gehört haben, bei wem Sie die Analysis gehört haben, ob Ihnen das völlig bekannt ist und Sie das auch schon immer so formuliert haben oder ob Sie das vor einer Analysis ganz anders formuliert haben. Und damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind, kriegen Sie das als Übungsaufgabe zum Beweisen. Letztlich hängt hinter dieser Vollständigkeit, dass der gleichmäßige Limes von stetigen Funktionen wieder stetig ist. Das ist diese Analysis-Tatsache, die man in dieser Sprache übersetzt als Vollständigkeit wiederfindet. Also Beweis, das ist Übungsaufgabe. Und lassen Sie mich die letzten Minuten noch kurz darauf hinweisen, wenn wir das so, also wir präsentieren Ihnen das natürlich auf die moderne Art und Weise. Also Ihr Mathematikstudium heute sieht natürlich anders aus, als das Mathematikstudium vor 100 oder 200 Jahren ausgesehen hätte. Das heißt, so wie im Moment Sie das Mathematikstudium kennenlernen, ist, dass Sie in der linearen Algebra den Begriff des Vektorraums kennenlernen, der irgendwo die Geometrie, kodiert, indem Sie die Dinge in der Geometrie als Vektoren einordnen, aber Sie lernen das Ganze gleich axiomatisch kennen. Das heißt, Sie führen eine abstrakte Struktur Vektorraum ein mit abstrakten Rechenregeln, die da gelten, abstrakten Operationen und Eigenschaften, die gelten und finden dann in diesem abstrakten Vektorraum die Geometrie wieder. Und dadurch ist es aber auch ganz leicht für Sie zu sehen, dass wenn wir jetzt anfangen, irgendwie auf unendlich dimensionalen Räumen rechnen zu müssen, irgendwie Funktionen zu suchen, statt etwas Geometrisches zu suchen, dass Sie diese Struktur auch wiederfinden, also auch die Funktionen finden Sie wieder in der abstrakten Struktur Vektorraum, denn Sie haben diese abstrakte Struktur Vektorraum ja schon. Historisch war das natürlich nicht so. Historisch hat man jahrhundertelang einfach geometrisch gerechnet und geometrische Objekte und Funktionen waren komplett verschiedene Dinge. Dass man überhaupt Vektorräume axiomatisiert, dass man überhaupt sagt, ein Vektorraum ist eine allgemeine Struktur, überhaupt diese ganze krasse Axiomatisierung der Mathematik, dass man sagt, wir haben ja eine abstrakte Struktur und probieren dann erst später in dieser abstrakten Struktur die reale Welt wiederzufinden. Das kommt überhaupt erst aus der großen Erkenntnis, dass man eben die Dinge, die man mit Funktionen machen will, dass für die geometrische Methoden hilfreich sind, dass letztlich das, was man mit Funktionen macht, dass man dafür Dinge brauchen kann, die irgendwo in der Geometrie anschaulich sind, Und weil Funktionen eben ähnlichen Gesetzen folgen wie geometrische Objekte, können wir auf Funktionen ähnliche Methoden anwenden und können auf diese Art und Weise zum Beispiel mit dem Banachschen Fixpunktsatz Differentialgleichung lösen. Aber der Hintergrund der Sache ist, also dieser axiomatisierte Vektorraum, den Banachraum, den gibt es überhaupt erst seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt, seit dem Zeitpunkt, wo man angefangen hat, Funktionalanalysis zu betreiben und sich eben für Funktionenräume interessiert hat. Also erst dadurch, dass man gesehen hat, Funktionen haben eine große Analogie zur Geometrie, kam man auf die Idee, dieser gemeinsamen Struktur, dieser Gemeinsamkeit, die da ist, den abstrakten Namen Vektorraum zu geben und das eben abstrakt axiomatisch zu beschreiben. Und das war ein ganz großer Durchbruch, der uns insbesondere, was Differentialgleichungen angeht, ja, wann immer wir Funktionen suchen als unendlich dimensionale Objekte, überhaupt, dass ich das Ding als unendlich dimensionales Objekt beschreibe, hat schon diese Vektorraumanschauung dahinter. Das ist eine unglaublich nützliche Geschichte, denn zum Beispiel dieser Banachsche Fixpunktsatz ist etwas, ja, was im Eindimensionalen eine relativ kanonische anschauliche Geschichte ist, wenn Sie eine Funktion haben und Sie probieren, eine Funktion zu malen, die von der Steigung her nicht über 1 hinausgeht, dann schaffen Sie das nicht und aber den ganzen das ganze Intervall ausfüllen soll, sagen wir, dann schaffen Sie das nicht, ohne dass Sie dabei einen Fixpunkt haben. Also da ist es irgendwo natürlich, dass dieses geometrische Zusammenziehen für einen Fixpunkt sorgt. Ein anderes geometrisches Beispiel, wir haben noch 2 Minuten, wäre, wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen sich eine Karte der Welt und legen diese Karte der Welt hier vorne auf das Pult. Dann wäre diese Karte der Welt eine kontrahierte Abbildung der Welt, der Erde, also Erde als Scheibe angenommen. Und wir legen jetzt diese kontrahierte Abbildung der Welt hier hin. Dann würden wir uns überlegen, oder könnte man sich ja fragen, gibt es einen Punkt hier im Hörsaal, wo wirklich der Punkt auf der Karte und der Punkt im Hörsaal in der realen Welt tatsächlich genau übereinander liegen? Und wenn Sie sich diese Frage stellen, kommen Sie in ganz kanonischer Art und Weise zum Banachschen Fixpunktsatz, denn Sie würden diesen Punkt dadurch finden, dass Sie sagen, ich starte hier irgendwo, also hier irgendwo mein Pult im Hörsaal, das muss ja irgendwo auch auf der Karte sein. Dann könnte ich auf der Karte gucken, wo ist das auf der Karte, dieser Punkt im Hörsaal, würde den Punkt auf der Karte suchen und würde mir überlegen, dass ich mich dabei ja auf der Karte immer kleineren Schritte bewegen. Das heißt, auf der Karte würde ich gegen den Punkt konvergieren und dieser Punkt, gegen den ich konvergieren würde, wäre gerade der in der realen Welt und auf der Karte genau übereinander liegen würden. Das heißt, der Banachsche Fixpunktsatz ist etwas, der aus der Anschauung heraus entsteht. Und Sie können aber dadurch, dass Sie diese allgemeinen Strukturen erkennen, können Sie dann diesen anschaulichen Banachschen Fixpunktsatz, der im Zweidimensionalen anschaulich ist, können Sie in überhaupt nicht mehr anschaulichen, unendlich dimensionalen Vektorräumen gebrauchen und kriegen auf diese Art und Weise auch für komplizierte Phänomene eine Lösung raus. Ja, und wie wir das Ganze dann wirklich anwenden auf unsere Differentialgleichung, das machen wir dann in der nächsten Woche. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.